Ich begrüße alle ganz herzlich zur Bibelklasse heute mit 1. Mose 14. Es geht um Krieg. Fünf Armeen gegen vier Armeen. Aber denken wir zuerst nochmal zurück. Letztes Mal hatten wir gesehen, Abraham, der einen falschen Weg gegangen war nach Ägypten, kam wieder zurück. Und zwar bis an den Ausgangspunkt, man könnte sagen, eine völlige Wiederherstellung. Und dann haben wir gesehen, er ging nach Hebron und da sehen wir ihn wieder richtig voll in Gemeinschaft mit dem Herrn. Hebron auf Hebräisch ausgesprochen, bedeutet Gemeinschaft. Abraham in Hebron, in der Gemeinschaft mit dem Herrn und zwar... Darf ich noch schnell bitten? 1. Mose 13, Vers 18.
Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter den Terebinten von Mamre, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn einen Altar.
Ja, also wir sehen Abraham in Gemeinschaft mit dem Herrn und auch Abraham in der Anbetung, davon spricht der Altar, und er wohnt dort unter der Terebinte. Terebinten sind interessante Bäume. In der Bibel, nebst Eichen, können sie, wenn sie groß ausgewachsen sind, so markierende Punkte sein in der Landschaft. Und darum war klar, wenn man spricht von den Terebinten Mamres in Hebron, dann weiß man genau dort. Wir hatten das auch gesehen in der ersten Ortschaft, die erwähnt wird, nachdem Abraham ins verheißene Land kam. Das war Kapitel 12, Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Also da war er bei der Terebinte, die More gehörte. Und jetzt eben bei den Terebinten von Mamre in Hebron. Beides Mal werden seine Wohnorte durch Terebinten hier charakterisiert. Es ist so, der hebräische Ausdruck für Terebinte ist breiter, als man das heute in der Biologie bezeichnet. Man unterscheidet in der Biologie genau zwischen zum Beispiel Pistatia terebintus. Das ist eine Terebinte, dann in Israel eben deutlich verbreitet Pistatia Atlantica. Da muss man speziell denken bei der biblischen. Und noch eine Version Pistatia Palästina. Aber das ist alles unter dem Begriff Terebinte zusammengefasst. Und das sind interessante Bäume. Sie können also, jetzt sprechen wir von der Pistatia Atlantica, die können bis zu 20 Meter hoch werden und können extreme Trockenheit aushalten. Also der Baum erträgt plus 50 Grad. Und auch in die andere Richtung erträgt auch bis minus 35 Grad. Also unglaublich resistent. Und ökologisch ist der Baum sehr wichtig, denn er ist nützlich im Kampf gegen Wüstenbildung. Da, wo andere Pflanzen aufhören zu wachsen, er bleibt und hält noch den Stand. Und kann eben, die Terebinte kann auf trockenen, felsigen Böden wachsen, einzeln oder eben auch in Gruppen. Darum hatten wir es bei der Terebinte von More, das ist einzeln, und hier in Hebron bei den Terebinten von Mamre. Da waren es in Gruppen. Und dieser Baum kann also auch sehr gut Salz ertragen und wirklich da, wo andere Pflanzen nicht mehr überleben, der bleibt stehen. So sehen wir Abraham in Gemeinschaft mit dem Herrn. Das gibt Kraft, um manchmal unglaubliche Dinge auszuhalten. Nicht aus uns selbst heraus, sondern der Herr kann diese Kraft geben. Und nun Kapitel 14, völlig unerwartet gibt es riesige Probleme im Leben von Abraham. Darf ich bitten, Christian, du liest die Verse 1 bis 12.
Und es geschah in den Tagen Amraphels, des Königs von Shinar, Ariochs, des Königs von Elasar, Kedorlaomers, des Königs von Elam und Tidals, des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsha, dem König von Gomorra, Shinab, dem König von Adma, und Shemeber, dem König von Zeboyim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Alle diese verbündeten sich und kamen in das Tal Siddim, das ist das Salzmeer. 12 Jahre hatten sie Kedorlaomer gedient, im 13. Jahr aber empörten sie sich. Und im 14. Jahr kamen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaiter bei Ashteroth-Karnaim und die Susiter bei Ham und die Emiter in der Ebene von Kiriathaim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis El-Paran, das an der Wüste liegt. Dann wandten sie sich und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und sie schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter und auch die Amoriter, die zu Hazezon-Tamar wohnten. Und es zogen aus der König von Sodom und der König von Gomorra und der König von Adma und der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, und sie ordneten sich zur Schlacht gegen sie im Tal Siddim, gegen Kedorlaomer, den König von Elam, und Tidal, den König von Goyim, und Amraphel, den König von Shinar, und Arioch, den König von Elasar, 4 Könige gegen die 5. Im Tal Siddim aber war Asphaltgrube neben Asphaltgrube, und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen dort hinein, die übrigen aber flohen ins Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom.
Danke, mal bis dahin. Dieser Krieg da im Nahen Osten war eine sehr umfassende Sache. Wir sehen, der König von Sinear, der wird zuerst genannt, Amraphel, der König von Sinear. Du hast gelesen in deiner Übersetzung Shinar, ja? So ist die hebräische Aussprache. Mhm. Shinar, wo ist das? Wie? Mesopotamien, ja, also Zweistromland heißt Mesopotamien. Aber wo in Mesopotamien? Das wäre heutiger Irak. Ganz einfach. Wie? Ja, Babylonien ist das Land Shinear, also Südirak. Und zwar Babel, ja, wird ja in 1. Mose 11 wird ja der Turmbau von Babel beschrieben. Und dort heißt es ja in Kapitel 11, Vers 2, und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear oder Shinar und wohnten dort. Und dann bauten sie die Stadt Babel und den Turm. Südirak. Genau. Und dann haben wir aber weiter Arioch, den König von Elasar, Kedorlaomer, den König von Elam. Elam, wo liegt das? Das könnte in nächster Zeit sehr, sehr bedeutsam werden. Elam. Nein, Elam ist Südwestpersien, Iran. Speziell das Gebiet, wo die Iraner ihr Atomprogramm haben. Und das könnte in nächster Zeit dann sehr bedeutsam werden in den Medien. Weil die Vernichtung des Atomprogramms ist sehr weit gediehen als Plan. Ja, also das ist Persien, kann man sagen. Die Elamiter in der Bibel sind Nachkommen von Sem. Das sind die Elamiter, das sind Perser. Und weiter wird Tidal erwähnt, der König von Goyim. Tidal, das ist ein hethitischer Name. Die Hethiter hatten ein großes Reich in biblischen Zeiten in der heutigen Türkei. Aber dann auch darüber hinaus hatten sie Einfluss im Nahen Osten. Wir finden ja in der Geschichte von Abraham später, wie er Kontakt hat mit den Hethitern. Ja, aber die hatten eigentlich ihr Großreich in der heutigen Türkei. Ja, und so sind also diese fünf Armeen da gekommen gegen die fünf Armeen. Das sind diese Königreiche von Sodom und Gomorra. Insgesamt war das ein Städtebündnis von fünf Städten: Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim und Zoar. Ja, noch etwas Kleines. Zoar heißt klein. Und wie kam es zu diesem Krieg? Ja, Empörung von wem? In Vers 4, im 13. Jahr empörten sich die Könige von Sodom und Gomorra gegen Kedorlaomer. Also diese Städte mussten den Persern damals Steuern bezahlen. Und das eben seit Jahren, aber im 13. Jahr hatten sie genug davon, die wollten nicht mehr bezahlen. Das hat den Krieg ausgelöst. Das 13. Jahr ist das Jahr der Rebellion. Und dann im 14. Jahr, sagt Vers 5, gab es dann die Antwort auf diese Auflehnung: Wir bezahlen euch keine Steuern mehr. Und da ging Kedorlaomer mit seinen Verbündeten vor. Und da hat er zuerst mal diverse andere Völker geschlagen. Wir haben gelesen in Vers 5, er schlägt die Rephaim, das sind übrigens Riesen, Rephaim heißt Riesen. Riesen bei Asteroth-Karnaim, das ist heutiges Nordjordanien. Dann die Susim bei Ham, etwas südlich davon, in der Nähe der Stadt Amman, auch in Jordanien. Dann die Emim in der Ebene von Kirjataim, die Horiter auf dem Gebirge Seir. Wir gehen also in Jordanien von Norden runter. Seir liegt wo? Das Gebiet von Seir, Edom. Südjordanien, also gerade südlich vom Toten Meer. Und dann geht das noch weiter runter. Es wird da gesagt, und die Horiter auf dem Gebirge Seir bis El Paran, die Wüste Paran, die ist so in der Mitte, so im Mittelbereich der Negev-Wüste. Also wenn man vom Toten Meer auf der Hauptstraße in Richtung Eilat runterfährt, entlang der jordanischen Grenze, dann kommt man durch Paran durch. Also von Nordjordanien bis dort unten haben die zuerst da die Völker geschlagen. Aber noch mehr, sie schlugen auch das ganze Gebiet der Amalekiter und die Amoriter, nachdem sie vorher dahin gekommen sind, bis nach Kadesh, sieht man das in Vers 7, Kadesh, das ist auch in der Negev-Wüste, und dann schlagen sie die Amalekiter und die Ammoniter, die zu Hatzezon Tamar wohnten. Wo wo ist, hat sie jetzt Sohn Tamar? Engedi, aber das behauptest du jetzt einfach so. Wir glauben nur Schriftliches. Ja, schlagen wir auf. So muss man manchmal kombinieren beim Bibellesen. In 2. Chroniker 20, da kommt eine Armee gegen Josaphat. Liest du, Christian, Vers 2?
Und man kam und berichtete Josaphat: Eine große Menge ist gegen dich gekommen, von jenseits des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hazezon Tamar, das ist Engedi.
Ha. Nicht wahr? Man muss von 1. Mose lesen, weiter, 2., 3., 4., also bis 2. Chroniker 20 und dann hat man die Antwort. Hazezon Tamar, das ist Engedi. Also diese Oase am Westufer des Toten Meeres. Ich werde noch ein bisschen ausführen. Sodom und Gomorra ist am Ostufer. Gerade in dem Gebiet der Halbinsel Lisan. Ich frage, wenn das Tote Meer vor sich hat auf der Karte. Jeder, der eine gute Bibel hat, eine Karte hinten drin. Und da geht das Tote Meer auf der jordanischen Seite plötzlich so rein. Es gibt so eine Halbinsel. Heute ist es keine Halbinsel mehr, weil das Wasser ja dermaßen für die Landwirtschaft verwendet wird, geht das Tote Meer immer mehr zurück, immer mehr zurück. Und jetzt ist das Tote Meer schon zweigeteilt. Dazwischen ist wirklich kein Meer, Land. Aber früher war das eben so eine Halbinsel. Und genau in dem Bereich findet man die Städte Sodom, Gomorra und dann eben auch Adama, Zeboim und Zoar. Ja, und bis nach Engedi kommen die. Und jetzt wieder zurück zu 1. Mose 14. Es lohnt sich zum Beispiel beim Bibellesen, wenn man so einen Text für sich selber liest, dass man sich mal aufschreibt, die Namen von den 4 Königen, dann die Namen von den 5 Königen und dann eben rausschreibt, wie kommt es zum Krieg? Ja, da war eben diese Empörung, Vers 5. Dann schaut man sich auf eine Karte an, ja, und was wurde da zuerst erobert? Wo liegt Asterot-Karnaim? Aha, das liegt in Bashan, also Nordjordanien. Wo liegen die anderen Ortschaften? Bis nach El-Paran runter und dann eben rüber bis nach, über Kadesh, auch im Negev, bis nach Engedi. Und dann wird klar, die haben also zuerst mal rundherum alles aufgeräumt. Und damit waren die 5 Könige da auf der Ostseite des Toten Meeres isoliert. Das ist total Militärstrategie dahinter. Und dann sehen wir, die treffen sich da im Tal Sittim. Sittim heißt Blatt. Also Tal Sittim ist das Blatttal. Sie sind beim Toten Meer, dort diese Halbinsel Lisan, alles ganz flach. Wobei, Sodom und Gomorra und all die anderen Städte, die sind alle erhöht gebaut. Ich weiß, es geht dort im Osten, geht es das Gebirge hoch und die haben ein bisschen erhöht. Zum Beispiel Sodom liegt 180 Meter über der Ebene. Aber jede dieser 5 Städte liegt genau an einem Wadi, das Wasser vom Gebirge runterbringt. Die haben, als sie dahin kamen, die ersten Siedler, haben das ganz systematisch ausgewählt. Und dann haben sie sich also dort unten im Blatttal versammelt und da kommt es zum Krieg. Aber diese 5 haben keine Chance. Und schließlich müssen die fliehen. Was passiert mit dem König von Sodom und Gomorra? Ja, noch genauer. Es gab damals Erdharzquellen, also Asphaltquellen. Und so Asphaltlöcher, muss man sich vorstellen. Und die sind da auf der Flucht in die reingefallen und gestorben. Und dann konnten die feindlichen Armeen allen Besitz von Sodom und Gomorra und auch ihre Nahrungsmittel, alles als Kriegsbeute mit sich nehmen. Und noch etwas Spezielles dazu, nämlich Lot, Vers 12. Lies du nochmals.
Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, und zogen davon, denn er wohnte in Sodom.
Ja, das ist eine elende Sache. Nicht wahr? Wir haben ja gesehen, Gott hat Abraham aus Ur in Chaldäa herausgerufen. Und zwar, er sollte sein Vaterhaus und seine Verwandtschaft verlassen. Aber Lot ging mit ihm. Das war wirklich falsch. Lot hätte nicht gehen sollen. Gott hatte einen Plan für Abraham, dass er ein Zeuge im Land Kanaan werden sollte. Lot sollte ein Zeuge für den wahren Gott sein in Ur in Chaldäa, im heutigen Südirak. Aber er ging mit. Und wir haben gesehen, dass es dadurch Probleme gab. Es kam deswegen zu einer Hungersnot, der Gott geschickt, um Abraham zu zeigen, das ist falsch, das mit Lot. Und wir haben gesehen, anstatt dass Abraham da etwas geordnet hätte, ist er einfach ausgewichen nach Ägypten. Und das ging ganz schief. Will ich jetzt nicht wiederholen, man kann das auch auf dem Livestream nachhören. Das ging wirklich total schief und er hat den Namen Gottes in Ägypten verunehrt. Aber wir haben gesehen, er ging dann wieder zurück. Und dann kommt es aber zu Streit zwischen den Hirten von Abraham und den Hirten von Lot. Dadurch, dass Abraham so viele Geschenke in Ägypten bekommen hatte, hatte er zu viel Vieh und die konnten nicht mehr zusammen sein. Es kommt zu einer Trennung, endlich. Aber anstatt dass Lot zurückgegangen wäre nach Ur in Chaldäa, wählte er sich die Ebene da in der Nähe von Sodom und Gomorra. Nicht wahr? Wir haben letztes Mal noch gesehen, Kapitel 13, Vers 12. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Das war so eine Annäherung an diese gefährliche, unmoralische Stadt. Natürlich hätte er von Gott einen Auftrag gehabt, dann hätte Gott ihn in dieser Gefahr bewahrt. Gefährlich heißt nicht unbedingt falsch, aber wenn man keinen Auftrag hat, wie er, dann war es eben falsch und wirklich gefährlich. Und jetzt haben wir gesehen, Kapitel 14, Vers 12 sagt, denn er wohnte in Sodom. Da war eine Entwicklung, nicht nur eine Annäherung, schließlich nimmt er Wohnsitz in dieser schlimmen Stadt und dadurch kommt er in Kriegsgefangenschaft. Warum wird dieser Krieg in der Bibel beschrieben? Ich war, es gibt Kommentare, die sagen, das ist der erste Krieg, der in der Bibel beschrieben wird. Und tatsächlich in 1. Mose 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir lesen nie von Krieg. Von Gewalttat vor der Sintflut ganz allgemein, ja, 1. Mose 6, aber Krieg, der erste Krieg in 1. Mose. So müsste man sagen, aber das Buch Hiob bringt uns ja zeitlich in die Zeit gerade vor Abraham. Und in Hiob 1, da sehen wir, wie die Chaldäer Hiob angegriffen haben und einen Teil seines Besitzes und sie als Kriegsbeute mitgenommen und auch die Sabäer. Die Chaldäer, das war ein Volk im Südirak, im Land Shinar. Das ist ihr Herkunftsland. Und die Sabäer, die kamen von Jemen, aus der saudischen Halbinsel. Aber das war auch Krieg, schon vor diesem Krieg. Aber es ist so, in der Bibel werden nicht alle Kriege der Weltgeschichte aufgeschrieben, sondern ausgewählte. Warum wird dieser Krieg beschrieben? Weil Lot dabei ist, dieser gläubige Lot. Und Gott sieht die Weltgeschichte anders als unsere Geschichtslehrer. Die haben das Zentrum anders gesetzt. Und darum war es für viele so langweilig damals. Möchtet ihr euch noch erinnern an langweilige Geschichtsstunden? Es gab schon auch gute Lehrer, klar. Aber oft höre ich Klagen, das war so langweilig, Geschichte. Ja, aber eben, der Fokus ist anders. Und warum ist die biblische Geschichte so interessant? Weil alles mit Gott und seinen Plänen in Verbindung steht. Und plötzlich bekommt die Geschichte Sinn und Bedeutung. Und es ist so, in der Bibel wird die Geschichte ganz stark beschrieben in Bezug zu dem auserwählten Volk Israel. Und in Bezug auf den Messias, den Erlöser, der aus Israel kommen sollte. Und auch in Bezug auf die Gemeinde. Also Gott ist an der Geschichte ganz besonders interessiert in Verbindung mit den Gläubigen. Und darum wird die Geschichte anders dargestellt mit einem anderen Akzent in der Bibel als in der säkularen Literatur. Und jetzt, 1. Mose 14, so ausführlich dieser Krieg, mit genauen Namen der Könige und woher die kamen, weil es mit Lot zu tun hatte. Und weil Lot der Neffe war von Abraham und Abraham hatte eine Verantwortung für ihn. Er war schuld, dass Lot mitging. Er hätte ihm damals sagen müssen, du bleibst hier. Der Herr hat mir gesagt, ich muss meine Verwandtschaft verlassen. Hat er nicht gemacht. Und dadurch ging Lot ja schließlich auch mit ihm diesen falschen Weg nach Ägypten. Und dieses Land Ägypten hatte Lot auf den Geschmack gebracht. Denn als er wählen durfte, nach dem Streit, Abraham sagt, wenn du dahin willst, dann gehe ich da. Wenn du dahin willst, dann gehe ich dahin. Und dann schaut er da in die Ebene runter und es sieht aus wie das Land Ägypten. 13, Vers 10. Lies du, Christian.
Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin.
Ja, also ihm kam das vor wie das Paradies. Das hat er allerdings nie gesehen. Das war für ihn so im Begriff für Paradies, diese Tiefebene des Jordans beim Toten Meer. Und Ägypten hat er gesehen. Das Land Ägypten mit all diesen Bewässerungsanlagen bis nach Zoar wird hier gesagt, das hat ihn auf den Geschmack gebracht. Sodom, das ist meine Zukunft. Wäre nie in Ägypten gewesen, wäre nie auf den Geschmack gekommen, dorthin zu gehen. Aber Abraham hat eine Verantwortung. Er selber hat wieder ganz in die Gemeinschaft mit dem Herrn zurückgefunden, aber er sieht, ich habe eine Aufgabe an Lot. Und das führt uns jetzt zu Vers 13. Die Privatarmee von Abraham greift ein. Liest du Verse 13 bis zum Schluss? Nein, mal bis Vers 16 zuerst.
Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abraham, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinden Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Aner. Die waren Abrahams Bundesgenossen. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgeborenen, ausrücken. 318 Mann und jagte ihnen nach bis nach Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hoba, das links von Damaskus liegt. Und er brachte die ganze Habe zurück und auch Lot, seinen Neffen und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk.
Danke. Das ist schon eindrücklich. Abraham mit 318 geübten Männern, so werden sie hier genannt, greift ein und erschlägt die vier Königreiche. Diese vier mächtigen Königreiche. Und bringt die ganze Kriegsgebeute zurück. Und auch Lot, seinen Verwandten. Er wird genannt Bruder, aber Ach im Hebräischen, im Bibelhebräischen ist weitergefasst für Verwandter. Wird jetzt auch dafür den Neffen verwendet. Und unglaublich, also der jagt ihnen danach bis nach Dan. Wo liegt Dan?
Im Norden.
Ja, das ist die äußerste Spitze, Tel Dan, nicht wahr? Ja, am Fuß von den Golanhöhen und dem Gebirge Hermon. Aber dann ging er bis nach Dan, aber noch weiter. Ich war bis, der schlägt sie bis nach Damaskus, bis Hoba, das links von Damaskus liegt. Wo ist links? Westen, warum? Was sagst du? Rechts ist Osten, geht die Sonne auf. Also im Orient geht die Sonne auf, ja? Aber man orientiert sich ja nach dem Orient. Orientierung kommt von Orient. Und zwar, in der Bibel werden die Himmelsrichtungen so beschrieben, man richtet das Gesicht gegen die aufgehende Sonne. Darum heißt Osten Misrach. Das heißt der Ort, wo es aufgeht. Das ist wunderbar, wie hebräisch aufgebaut ist. Misrach, das beginnt mit einem M. Und dann, man schreibt ja nur die Konsonanten, Z, Sein, das ist wie Englisch Zero, Sein, Resch, das ist das R, und Chet. Früher hat man gesagt auf Althebräisch, wie die Araber heute noch, aber heute modern Hebräisch. Also, Misrach, Sarach, drei Konsonanten, das ist die Wurzel. Die meisten Wörter gehen zurück auf solche Wurzeln. Und Sarach heißt aufgehen. M ist oft am Anfang von einem Hauptwort und bedeutet der Ort, wo etwas geschieht. Zum Beispiel Misbeach, das ist der Ort, wo man schlachtet. Sarach heißt schlachten, M davor, Misbeach, das ist der Ort, wo man schlachtet. Makom, Lakum, also La, das heißt tu auf Englisch. Also der Infinitiv, to go, zu gehen. Also, Lakum heißt stehen, Makom, das ist also der Standort. Makom heißt der Ort, da wo man steht. Und, also Misrach ist der Osten, man sagt aber für Misrach auch Kedem, und das heißt das, was vorne ist. Also, man orientiert sich, und dann ist hinten, eben Westen. Rechts ist Süden, links ist Norden. Und jetzt versteht man, in Hesekiel 16 heißt es, Sodom liegt rechts und Samaria liegt links. Ja, links oben im Norden, Westjordanlandes, und Sodom, da beim Toten Meer, ist eben rechts unten. Ja, und jetzt versteht man auch Joel 2. Dort wird gesagt, ein Teil der feindlichen Armee, die dort beschrieben wird, wird ins vordere Meer und die anderen ins hintere Meer verfrachtet. Das vordere Meer, das ist das Tote Meer im Osten, das hintere Meer ist der Mittelmeer. Also wenn man es mal gecheckt hat, ist ganz einfach. Also links von Damaskus, der geht also bis nach Dan, dann Damaskus und sogar noch weiter nördlich und besiegt die. Wie ist das möglich? Ja, für den Herrn ist es nicht eben schwierig, durch wenige oder durch viele einen Sieg zu geben. Bei Gideon sehen wir, 300 haben gereicht. Zuerst kamen 30.000 Soldaten, aber die wurden alle nach Hause geschickt. Mit 300. Und so kann der Herr eben eingreifen, ganz nach anderen Regeln. Und das macht uns Mut. Wir haben heute als gläubige Gemeinde keinen Kampf gegen Fleisch und Blut. Wie Abraham, der Stammvater des Volkes Israel. Israel sollte immer wieder gegen Fleisch und Blut kämpfen müssen. Bis zum heutigen Tag. Aber die Gemeinde nicht. Aber in Epheser 6, Vers 10 können wir aufschlagen. Wir haben schon unsere Feinde. Und auch unsere Waffen, aber eben anders. Liest du Epheser 6, Vers 10? Christian? Mhm.
Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt.
Ja, also wir haben unsere Feinde, aber ausdrücklich nicht Fleisch und Blut, sondern es sind die geistlichen Mächte. Satan und seine mit ihm gefallenen Engel, die Dämonen, die greifen die Gläubigen an. Die werden hier genannt Fürstentümer, Gewalten, Weltbeherrscher dieser Finsternis, geistliche Mächte der Bosheit. Und wir müssen auch Waffen haben, aber geistliche Waffen, die Waffenrüstung Gottes. Und damit können wir widerstehen und nachdem wir alles überwältigt haben, eben noch stehen. Und das Heer ist viel größer. Viel größer als wir. Wenn man denkt, wie viele, welche Größenordnung gibt es Engel? Wo hast du das, in welche Apokryphe hast du das gelesen? Ja, wir glauben das nicht einfach so. Offenbarung, wo? Ja, die Engel werden ja beschrieben um den Thron Gottes in Offenbarung 5. Und da wird gesagt, es waren Tausende mal Tausende, das wären mal Millionen. Und dann steht noch... Zehntausende. Zehn mal Zehntausende. Das sind Hunderte von Millionen. Wie viele Engel sind gefallen? Wie? Ein Drittel. Offenbarung 12 spricht von dieser Zahl. Die werden mit Sternen verglichen, die der Teufel mit sich reißt. Ein Drittel der Sterne des Himmels. Also, aber das zeigt uns so zahlenmäßig die Größenordnung. Und mit diesen Feinden haben wir es zu tun. Total über Nacht. Was kann man da? Ja, genau wie Abraham mit 318 kann er 4 Königreiche besiegen. Und interessant ist noch der Ausdruck in Epheser 6, Vers 12, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen vermöget. Der böse Tag. Nicht jeder Tag in unserem Leben ist ein böser Tag. Aber es gibt Tage, die sind wirklich besonders böse. Manchmal ganz unerwartet, plötzlich, begegnet uns ein böser Tag. Das hätten wir so nicht erwartet. Und so gibt es eben auch böse Tage, aber auch böse Zeiten. Und Abraham kam da, nachdem er diese Ruhe hatte in Hebron, unter den Terebinthen von Mamre. Jetzt gibt es Krieg. Und er hätte sich eigentlich raushalten können. Er hat sich nicht in die Politik gemischt. Interessant. Er lebte wie ein Fremdling im Land Kanaan. Aber als er hörte, Lot ist drin, da wusste er, jetzt muss ich eingreifen. Mit dem Schwert. Und hier in Epheser 6, Vers 17 haben wir ja diesen Ausdruck, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Das Schwert des Geistes, die Bibel, Gottes Wort. Und er ist mit dem Schwert im wörtlichen Sinn losgegangen. Wir müssen die Bibel, das Wort Gottes, verwenden. Ein Bibelwort überwältigt den Teufel. Der Herr konnte sagen, es steht geschrieben und der Teufel war damit geschlagen. Ja, und so können wir das übertragen und es macht uns Mut, diese schöne Zahl 318. Die habe ich mir da gerade an den Rand geschrieben. Vers 14, 318. Diese kleine Zahl reichte, um eine riesige Übermacht zu besiegen. Das, was Israel erlebt hat, auch in der jüngeren Geschichte, nach der Staatsgründung, dieser totale Krieg der Araber, eine riesige Übermacht, 9 Armeen gingen gegen Israel vor. Man hatte damals fast keine schweren Waffen und ganz wenige Flugzeuge, aber die wurden alle besiegt. Im Krieg 48, 49. Und später, im Sechstagekrieg, eine riesige Übermacht kam gegen Israel. In 6 Tagen waren sie alle geschlagen. An 3 Fronten war Ruhe. Und dann kam dieser hinterhältige Überraschungskrieg, der Yom Kippur-Krieg 1973. Und schließlich waren alle geschlagen. Und die Armee Israels war nahe bei Damaskus. Also, das sind so Parallelen. Der Herr braucht nicht große Armeen. Er hat einen Plan und wir sind auch Teil dieses Plans und er kann uns eben auch Kraft geben in diesem geistlichen Kampf, um da am bösen Tag oder in bösen Zeiten wirklich siegreich hervorzugehen. Und wir sehen also, er bringt die alle zurück. Und jetzt gehen wir zu Vers 17, Christian.
Eine Frage noch.
Ja, ja.
Da gibt es eine Parallele bei den Geschichten Davids, nämlich, dass er auch, dass die Feinde während seines Kampfes abwesend, er war abwesend, Ziklag eingenommen hatte.
Ja.
Und ich fand das so schön, am Ende haben sie alles wiederbekommen.
Auch ja. Also ein Prinzip, das sich immer wiederholt in der Heilsgeschichte, um uns Mut zu machen. Genau. Vers 17.
Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den 10. von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben, und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Aner, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen.
Ja, danke. Es ist ja schon erstaunlich. Dadurch, dass Abraham Lot gerettet hat, hatte er auch die Sodomiter, die Leute von Gomorra, auch gerettet. Wenn hier von dem König von Sodom gesprochen wird, dann heißt das nicht, dass der auferstanden ist. Der war ja, der König von Sodom ist ja gestorben im Asphaltloch. Aber das war der neue König. Ja, so geht das. Wenn einer nicht mehr da ist, dann kommt der Nächste. Ja? Wenn ein Papst geht, dann kommt der Nächste. Das geht so. Also, nur einfach des Verständnisses halber. Dieser König von Sodom war kein vertrauenswürdiger Mann. Und Abraham hat ihn völlig durchschaut. Wer sagt ihm, Abraham, du kannst die ganze Kriegsbeute haben. So kann die Welt sich uns präsentieren. Einmal hat sie eine ganz böse Fratze, da werden Christen verfolgt. Aber sie kann auch unwahrscheinlich schmeichelnd sein und ist sehr gefährlich. Aber Abraham hat sofort durchschaut und er sagt, ich nehme nichts, nicht einmal einen Schuhriemen. Weil er genau wusste, das kann er dann später verwenden, um zu sagen, ich bin, mir verdankt Abraham all diesen Segen Gottes. Das hat er nicht von Gott, das hat er von mir. Und Abraham verzichtet vollkommen darauf. Aber er sagt, all seine Soldaten, die sollen das nehmen und auch seine Verbündeten, Aner, Eschkol und Mamre. Was waren das für Leute? Wie? Ja, Bundesgenossen. Aber aus welchem Volk? Ja, nochmals Vers 13. Ja. Nicht wahr? Vers 13, Christian?
Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abraham, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinden Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Aner. Die waren Abrahams Bundesgenossen.
Amoriter. Und Amoriter, da hilft dann wieder die Völkertafel in 1. Mose 10. Da findet man ja 70 Namen im Zusammenhang mit der Nachkommenschaft von Noah, Sem, Ham und Japhet. Und von diesen aus sind alle Völker der Welt entstanden. Und da findet man eben auch die Kanaaniter und erfährt auch die Amoriter. Das war ein kanaanitischer Stamm. Und zwar der mächtigste. Darum kann in der Bibel anstatt Kanaaniter kann auch stehen Amoriter als Hauptstamm für die Kanaaniter. Der hatte Bundesgenossen, der Kanaaniter. Wie kommt das? Nun, das waren ganz ausgewählte Leute. Das waren nicht irgendwelche Götzendiener. Mit denen hätte sich Abraham nicht verbündet. Aber jetzt lernen wir ja noch eine ganz interessante Person kennen. Wer kommt ihm da ins Tal Schawe entgegen? Man muss sich vorstellen, Abraham ist da unten im Tal Schawe, zusammen mit dem König von Sodom. Und jetzt kommt da einer raus. Wer? Melchisedek, König von Salem. Salem ist einfach die Kurzform von Jerusalem. Auch in den Psalmen wird Jerusalem genannt Salem. Jerusalem, Gründung des Friedens. Salem, Frieden. Die Stadt hat noch mehrere Namen in der Bibel. Sie wird auch genannt die Burg Zion. Sie wird genannt, ja, mit mehreren Namen, meistens eben Jerusalem. Und hier Salem. Nun, die sind da im Tal Schawe und Mose erklärt, das ist das Königstal. Wo lag die Stadt Salem ganz genau, wo Melchisedek regierte? Ja, das ist ein anderer Name für das Kidron-Tal. Das Kidron-Tal trennt ja den Ölberg vom Tempelberg, der in der Bibel genannt wird Zion. Heute wird ein anderer Hügel nebendran Zion genannt. Zur Unterscheidung, der biblische Tempelberg ist Zion 1 und der heutige Berg, Nachbarhügel, Zion 2. Das Kidron-Tal trennt den Ölberg von dem Berg Zion, dem Tempelberg. Auf der Höhe ist der Tempelplatz und dann geht es nach Süden ganz lang gestreckt runter. Und auf dem Südabhang haben die Kanaaniter eben die erste Stadt da gebaut, Salem. Eine ummauerte Stadt und da war eben Melchisedek König. Und als der König von Sodom und Abraham da unten im Tal waren, kam er aus der Königsstadt raus, ins Kidron-Tal runter. Dort war diese Begegnung. Und er bringt zur Stärkung Brot und Wein. Ganz interessante Symbole. Schauen wir uns gleich noch an, nach der Pause. Und jetzt noch ganz kurz, damit die Pause dann eben begonnen werden kann, aber so, dass wir uns freuen, dass sie bald vorbei ist. ja, was jetzt kommt, ist wirklich grandios. Dieser kanaanitische König von Salem war Priester Gottes des Höchsten. Gott, der Höchste, steht hier auf Hebräisch El Elyon. Meistens steht ja für Gott in der Bibel welches Wort? Elohim. Ja, ist eine Mehrzahl von Eloah. Eloah kommt auch vor, das heißt der verehrenswürdige Gott. Elohim ist die Mehrzahl. Also was darauf hinweist, auf die unfassliche Größe Gottes. Und im Zusammenhang mit dem wahren Gott ist es eben auch ein Hinweis auf die Trinität. Das ist drin. Ja, Elohim. Aber es gibt eine ganze Reihe von Stellen in der Elberfelder, immer in der Fußnote angegeben, wenn es so ist. Hebräisch El. Und das heißt Gott der Starke. Und nun kommt also dieser König raus. Er war Priester von El Elyon, Gott dem Höchsten. Und er segnet Abraham. Und zwar mit den Worten, gesegnet sei Abraham von El Elyon, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei El Elyon, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Jetzt hätte Abraham ein Problem haben können. Bei den Kanaanitern, in ihrer schrecklichen götzendienischen Religion, wie heißt der höchste Gott? Nein, nicht der höchste, der wichtigste. Das ist nicht das Gleiche. Der höchste Gott heißt El. Das gleiche Wort. El. Und in ihrer Mythologie, wie gesagt, er hat einen Sohn und der heißt Baal. Mit Stimmabsatz. Baal. Und das heißt auf Deutsch? Nein? Baal heißt Herr.
Ja.
Nicht Baalim. Da hätten sie mehrere Männer. Ja, weiß ich, der Plural. Baali, I ist der mein. Baali heißt mein Herr. Das ist nicht ab und an, sondern die sagen das. Baali Amir, Baali Amar. Mein Mann hat gesagt, aber wörtlich heißt es mein Herr hat gesagt. Also jede israelische Frau, mindestens dem Wortlaut nach, anerkennt ihren Mann als Haupt. Und jetzt eben, Baal heißt Herr, Sohn Gottes. El, Gottvater, Baal, Sohn Gottes, Herr. Ist unglaublich, oder? Aber das ist eine ganz perverse Sache. Denn Baal steht im Zusammenhang mit Prostitution in der Religion. Das ist ein Fruchtbarkeitsgott. Und Blitz- und Regengott. Wie? Ja, mit Kindsopfer. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt dieser König da raus und sagt, gesegnet sei Abraham von El Elyon. Und Abraham akzeptiert das. In Vers 21, Vers 20 am Schluss heißt es, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Der gibt ihm den Zehnten. Also mehr davon nach der Pause. Aber es wird wirklich spannend.